Radio 1. Hörbar Rust. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
Es ist heiß und mein Gast hat uns erreicht. Und es ist voll hier. Es ist so voll. Es sind so viele Leute hier. Es ist wunderschön. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie auch noch. Bringen Sie den Leiter mit, Klappstühle, was auch immer. Es geht los mit Kurt Krömer.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Herzlichen guten Nachmittag. Herzlich willkommen.
Wer heute nicht hier vor Ort sein kann im Park, der kann nicht wissen, wie Kurt aussieht. Er hat so ein bisschen was von Elvis, dieser Las Vegas-Film, wo er diese dunklen Klamotten trägt und die Haare so ein bisschen zurück.
Schweiß.
Ja, so. Jetzt natürlich die Frage, vor Ort hast du ja das Rätsel schon aufgelöst und ich habe auch ein bisschen geschwitzt, denn mein Gast war einfach bis eben noch gar nicht da. Du hast dich verlaufen. Die Mär heißt ja, die Mär geht ja so, du bist Berliner, du kennst diese Stadt wie deine Westentasche.
Wie meine Westentasche, aber ich bin gestürzt und habe mir die Augen verletzt und konnte nicht mehr sehen. Ich hatte einen Taxifahrer gehabt, der mir die Ohren blutig gequatscht hat. Der hat mir alles erzählt. Der ist 62 Jahre alt, heißt Helmut, hat sich jetzt einen Campingbus gekauft. Da gibt es welche von Karmann, die kosten 90.000 Euro. Er hat 7.000, der hat mir, wie er kacken geht, irgendwie mit seiner Frau auf dem Camping. Der hat mir alles erzählt, bis ich irgendwann gesagt habe, hier ist, sieht aus wie ein Park, lass mich raus.
Aber was war der Tiergarten?
Nee, das war schon hier, aber ich war auf der anderen Seite hier, auf den Gleisen da. Und ey, ich bin auch jetzt fett geworden, dass ich kann nicht rennen.
Weißt du? Komm, das ist jetzt kokett, das ist kokett.
Ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden und da bereitet man nicht vor. Ich wollte früher hier sein, die Sachen, die ich anhabe, habe ich mir gestern rausgelegt, vorm Schlafen gehen, extra dieses Hawaii-Hemd, weil man da Schweiß nicht sieht. Das, weißt du, das ist ein Trick. Das ist ein alter Showbiz-Trick.
Man würde ihn aber
riechen. Hat hier so
riechen.
Palmen drauf in Weiß, die die Kalkränder verdecken.
Es gibt doch diese Zauberdeos für schwarze Klamotten. Hast du sowas? Bist du nicht ein Typ, der sowas ausprobiert?
Ich schwitze durch. Ich hatte doch mal diese Pads. Ist doch scheiße, wenn dann hier alle trocken ist, aber bis zum Arsch alle nass ist. Das ist ja... was soll denn? Ich hab irgendwann gesagt, let it flow, baby.
Okay.
Alle draus, was keine Miete zahlt.
Du warst vor 10 Jahren schon mal in der Hörbar. Ich hatte gehofft, dass ich mich einfach auf meine alten Unterlagen verlassen kann. Daraus ist überhaupt nichts geworden. Ich bin da überhaupt nicht durchgestiegen. Aber du warst auch irgendwie vor 7 Jahren mal bei so einem Hörbarfest. Und ich erwähne das nur, weil du da gestrippt hast. Also ich meine nicht, dass ich jetzt... Aber wenn du möchtest...
Ja, da war die Alkoholphase.
Also die Frauen hier könnte ich mir... Also nicht nur die Frauen eigentlich.
Klar.
Du könntest...
Aber das ist ja geil, dass wir Radio machen, weißt du? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ja, an den Hörräten, ich sitze nackend jetzt hier im Park, habe mich ausgezogen.
Als kleiner Junge hat sich deine Mutter Sorgen gemacht, weil du schon im Kindergarten immer den obersten Knopf zugelassen hast, ne?
Ja.
Mach ihn doch mal auf.
Du hast recherchiert.
Aber darauf kannst du einen lassen. Mach doch mal auf, bitte. Den obersten, der ist wirklich zu warm. Man
nee, ich hab,
das
ist ein Hawaii-Hemd, da ist ja kein Knopf oben. Ich hab, das ist hier ein...
Komm mal her, du sollst dich doch wohlfühlen. Komm.
Ja, fass mich an. So. Merkst du, wie nass, wie du abgerutscht bist gerade? Das ist eklig. Alte Männer, die schwitzen, ey, das ist eklig.
Heute stimmt alles. Das klingt jetzt so, als würden wir schon am Anfang dieser Sendung dein neues Programm bewerben wollen. Wir machen das, wie ich dich kenne, sowieso
brauchen wir
zwischendurch.
Brauchen nicht, deswegen bin ich nicht hier. Ich fange morgen erst an zu schreiben, ich weiß auch nicht, um was es geht. Also...
Okay, also immerhin sind die ersten beiden Auftritte in Berlin schon ausverkauft. Du hast Glück. Also die Leute haben sich drauf eingelassen. In Potsdam gibt es allerdings noch Karten. Dazu kommen wir später. Nur dieses Heute stimmt alles. Ja, wenn man online guckt, wie es dir geht, was du so machst, dann hat man das Gefühl tatsächlich, du kommst häufiger mal ein bisschen zu spät, denn diese Eintragungen sind von März oder Februar des Jahres. Da steht, ich komme gleich wieder, ich hole nur kurz Zigaretten.
Auf meiner Homepage, aber ich dachte, braucht man doch heutzutage nicht mehr. Das ist eine Homepage, wofür bräuchte es? Es gibt doch einen Kurt Krömer Tickets, wirst du zugeschissen mit Seiten.
Ach, es geht dir nur um die Tickets? Es geht dir nur um
naja,
das
man
Geld.
Weiß doch jetzt alles schon. Eine
man, weiß
oder so,
alles, dass, man weiß alles schon, die kommenden 2 Stunden, was soll denn da passieren dann? Niemand weiß alles, niemand hier weiß alles, okay? Darauf muss ich mich jetzt verlassen.
Geht denn
es
jetzt
geht
überhaupt?
Hier um dich. Du denkst, dass du hier jetzt Tickets verkaufen kannst oder was? Es geht um dein Leben. Es geht um das, was passiert.
Ja, danke Mama, was ist los? Ich habe jetzt den Knopf auf, es geht um mein Leben. Wie war die Frage nochmal?
Ich habe sie auch vergessen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich einfach nur gefragt, warum, wo du verschwunden bist. Du warst nicht omnipräsent, aber man hat schon mitbekommen, was du machst. Und wenn man dich jetzt sucht, du hast letztes Jahr aufgehört mit deiner Fernsehshow, wenn man dich jetzt sucht, stößt man auf diese Seite und denkt, was macht er?
Naja, ich bin irgendwann in den Park reingegangen, hab mich verlaufen und jetzt bin ich wieder da. Nee, ich hab mit der Sendung, ich hab gekündigt beim RBB und dann habe ich erstmal frei gemacht. Ich hab mir einen Werkzeugkeller eingerichtet, wo ich mir für 80.000 Euro jetzt Geräte gekauft habe und jetzt so Vogelhäuschen baue.
Vogelhäuschen?
Ja, die allerdings krumm und schief sind. Also ich glaube, ich brauche noch ein paar Geräte.
Hast du einen Garten?
Bitte?
Einen Garten?
Also nee, ich hab so einen Keller da.
Und das Vogelhäuschen stellst du in den Keller?
Nee, das stelle ich dann raus irgendwann.
In den Garten?
Ja.
Hast du einen Garten? Und,
nee, aber hänge ich irgendwo am Baum. Und schieße dann mit einem Luftgewehr auf die Vögel, die da reingehen. Weil es meins ist. Also ich möchte das nur bauen. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Drecksviecher da drin irgendwie das voll kacken oder so.
Nee, klar.
Es geht um die Beschäftigung.
Was ich mir aufgebaut habe, das reiße ich wieder ein, um mich zu erneuern, hast du gesagt.
Ja.
Und das deutet hin oder führt hin zum ersten Song, den wir von dir spielen. Make Your Own Kind of Music, Cass Elliot von Mama Cass, Mamas and Papas.
Ja, habe ich, als ich gekündigt habe, also als ich die letzte Sendung gemacht habe, bin ich in ein Taxi gestiegen und da lief dieses Lied, wo ich dachte, ist geil, ist von der Stimmung her ein tolles Lied, höre ich jetzt auch immer öfter. Ich habe es nachgegoogelt und das ist so ein Lied eigentlich für Leute, die ihr Coming Out haben und Videos drehen. Die spielen das dann ab.
Ah, okay. Ich hatte jetzt gedacht, das ist so ein...
Vielleicht bin ich auch altersschwul und wollte einfach nur sagen, ich bin schwul.
Gut, dann ist das als Antwort eigentlich auch genug und dann hören wir den Song jetzt. Radio 1, die Hörbarust, heute live aus dem Park am Gleisdreieck. Und zu Gast ist Kurt Krömer und ungefähr 4000 Menschen, die ihm frenetisch zujubeln.
Ach, schön. Na, ihr Mäuse.
Die Mäuse. So, und weil alles so durcheinander anfing und weil es so wahnsinnig heiß ist, habe ich das vergessen, was normalerweise am Anfang einer solchen Sendung steht. Liegt da ein schweißgetränktes Handtuch ruhig in meiner Tasche. Es ist egal.
Wir sehen da drüber hinweg, Bettina. Man muss sich natürlich vorbereiten auf seine Gäste, das ist A und O. Ja? Dass man sich mal die Vita durchliest oder so.
Gut, habe ich nicht gemacht, aber wir haben eine produziert und die können wir jetzt der Einfachheit halber einspielen. Danke.
Hörbar Rust. Heute mit Alexander Beutzer, besser bekannt als Kurt Krömer, 40 Komiker und Schauspieler. Ein Hitzegewitter wird an diesem Tag im November über der Stadt getobt haben, als Alexander im Neuköllner Krankenhaus zur Welt kommt. Nach der 10. Klasse verlässt der Junge die Schule und wird weder Einzelhandelskaufmann noch Herrenausstatter. Er weiß selbst nicht so genau, wohin die Reise gehen soll und jobbt unter anderem auf dem Bau und bei einer Reinigungsfirma. 1993 tritt er zum ersten Mal unter dem Pseudonym seines ehemaligen Lehrers Krömer in der Schöneberger Scheinbar auf, trotzdem leben noch ein paar Kapriolen ab und feiert 1997 endlich erste größere Erfolge. Sein Bericht aus Neukölln wird 2002 bei Radio 1 zum Kult, auch wenn diese Formulierung eigentlich auf den Index gehört. Ein Jahr später läuft im RBB die Kurt-Krömer-Show, gefolgt von verschiedenen anderen Formaten, für die der Künstler einen Preis nach dem anderen absahnt. Seit letztem Jahr ist erstmal Schluss mit Lustig, jedenfalls was das Fernsehen angeht. Kurt tourt jetzt wieder und wir freuen uns, ihn nach ziemlich genau 10 Jahren ein weiteres Mal an der Hörbarust begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Kurt Krömer, jetzt live vom Parkfest am Gleisdreieck auf Radio 1.
Dann kann die Sendung jetzt anfangen.
Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Kurt.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Hast du es leicht gefunden?
Ja, gingen alle dran. Ich
war ja
bin
auch
mit
super
Taxi gefahren gleich vor und das war ja...
Ja, gut, wäre auch sonst
doof. Ich bin ja Berliner, ich meine.
Ja, an so einem heißen Tag wäre naja, scheiße sonst, hier, ne?
Mit verbundenen Augen.
Hattest du nicht mal eine Augenverletzung? Was war das noch? Du bist so unglücklich gestürzt, da war irgendwas?
Nee, war ein Nachbar, der ist gestorben daran dann. Ja.
Der ist über dieses Vogelhäuschen gefallen,
ja,
dass
ja,
du abends...
Ja, traurige Geschichte, ganz wirklich. Ja, aber war ein Arschloch.
Ich habe aus diesen alten Unterlagen von vor 10 Jahren, also es war dein super Deutschlehrer auf der Heinrich-Seidel-Schule, der Herr
ja,
Krömer,
Heinrich-Seidel-Grundschule
ne?
Im Wedding, in der Ramlerstraße.
Ramlerstraße?
Ramlerstraße.
Und da habe ich...
Ramler-Ecke Puttbusser.
Ich habe da eine Aufzeichnung oder ein Stichwort, das ich überhaupt nicht zuordnen kann. Da stand bei mir Überraschungsei und Außerirdische. Super Aufsatz. Weißt du damit irgendwas anzufangen?
Nö.
Nein. Was macht der Herrn Krömer so gut?
Ich habe so viel Scheiße erzählt in meinem Leben, dass ich das immer nicht weiß. Und dann werde ich immer daran erinnert und weiß immer nicht, was der jetzt.
Dann sag, was Krömer zu so einem guten Lehrer machte, dass du dich fortan, dass du fortan als er weiterlebtest.
In seinem Körper.
Wer weiß, also dir traue ich ehrlich gesagt.
Quasi. Der war einfach ein guter Deutschlehrer. Der hat uns beigebracht, gute Geschichten zu schreiben. Aufsätzen habe ich immer sehr gerne gemacht. Die Noten waren immer schlecht, weil ich immer am Thema vorbei war. Also es waren mal 4 Thema total verfehlt, aber blühende Fantasie. Das ist eigentlich das, was ich weitergeführt habe. Krömer war so eine Leitfigur eigentlich.
Wie war denn das, wenn deine Eltern zum Elternsprechtag mussten? Kamen die zurück und haben gesagt, oh Mensch, Kurt, kannst du nicht mal ein bisschen... Oder waren die ganz relaxed?
Ich war eigentlich
relaxed?
Sehr brav. In der Grundschule war ich sehr brav. Ich bin dann in der 7. Klasse bin ich komplett durchgedreht.
Was heißt das?
Ist total eskaliert. Erstes Halbjahr, 7. Klasse, 5,8 Notendurchschnitt und so. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war durch mit dem Thema.
Aber das klingt nach einer Vollverweigerung tatsächlich.
Ja, aber ich hatte dann auch Angst, sitzen zu bleiben, dass ich dann immer wieder den Bogen geschafft habe, dass ich nicht sitzen bleibe. Weil das war immer wichtig.
Mochten dich die Lehrer?
Nee.
Und konntest du das durch das Mündliche dann irgendwie auffangen? Oder
meine Lehrerin in der Oberschule hat der Obdachlosenzeitung Motz mal ein Interview gegeben. Irgendwann hat die gesagt, Alexander hat unter Applaus des Lehrerkollegiums die Schule verlassen.
War es so?
Das war so. Da hängen heute noch Ballons in der Schule. Ernst-Reuter-Oberschule, ich werde es nie vergessen. War eine harte Zeit gewesen.
Dein Vater war aber, oder ist ein ganz entspannter Typ. Ne? Der hatte, ihr habt gute Musik zu Hause gespielt. Du musstest nicht die ZDF-Hitparade hören oder andere komische Sachen.
Nee, das war richtig, von der Musik her war das richtig geil. Das habe ich später erst erfahren, dass die anderen Kinder alle so eine Humsi-Bumsi-Musik hören mussten und auch Hitparade. Ich habe immer gehört von anderen, die haben sich dann am Sonntag oder wann das lief, dann gebadet und dann saßen die mit nassen Haaren vor der ZDF-Hitparade und das ist völlig an mir vorbeigegangen. Wir haben richtig geilen Scheiß gehört zu Hause. Bob Marley
kommen wir jetzt nämlich auch tatsächlich.
Neue Deutsche Welle, als es anfing, als es noch gut war. So, die lief hoch und runter.
Wir spielen
gute,
jetzt...
Gute alte Vinylplatte.
Hast du denn noch Platten?
Ich
hab Platten
auf? Ich hab so von Spliff und Ideal hab ich noch richtig Platten. Bob Marley, Erstausgaben und so.
Legst du die auch auf oder hast du die nur... Stehen die jetzt, irgendwo?
Die stehen da, ich hab Angst.
Ja.
Aber ist völlig, da merkst du, dass du alt bist, wa? Sag mal zum 12-Jährigen, hier, kick mal, Vinylplatte.
Läuft nicht. Also, wir hören jetzt Bob Marley und welchen Song hast du denn ausgesucht? Get Up, Stand Up.
Yes.
Okay.
Radio 1. Hörbar Rust. Live aus dem Park im Gleisdreieck.
Ja, Kurt Krömer ist heute hier zu Gast, wie auch 6.000 begeisterte Berlinerinnen und Berliner und Brandenburger. Oh. Menschen aus aller Welt in sehr, sehr engen, knappen Shirts, durchgeschwitzt, sexy.
Geile Körper.
Viel Testosteron in der Luft und viele Frauen, die in der ersten Reihe sitzen und versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Kurt?
Hab da. Von ein paar müssen wir uns trennen, aber...
Nach welchen Kriterien gehst du da vor?
Bitte?
Welche fallen raus? Also jetzt nicht persönlich werden, sondern welche würden jetzt theoretisch rausfallen und weswegen?
Das läuft über das Management. Die gehen in eine Pause hin und geben den Rosen.
Und dann dürfen sie bleiben oder müssen sie dann gehen?
Dann kommen sie in die Garderobe mit der Rose.
Aha.
Das habe ich von David Copperfield gelernt. Gut, du, weißt du, was ich sagen wollte? Mich erinnerte total so an die internationale Funkausstellung hier von vor 20 Jahren, weißt du, wo noch Entertainment geboten worden ist. Heute ist ja alles mit Tüten abgreifen und so, aber das hat sowas, finde ich gut.
Ja?
War jetzt ein Kompliment.
An die Szenerie, an den Veranstalter, an die Idee. Aber weißt du, dieses mit den Tüten, das gab es, glaube ich, aber auch damals schon. Diese Männer, die in so hautfarbenen Jerseyjacken von Stand zu Stand gehen und Kugelschreiber
die Tüten
und Luftballons
abgreifen, ne?
Aber das
wo nur Scheiße
drin
ist.
Wo sind diese Männer heute?
Prospekte und Kugelschreiber.
Sind die alle?
Die sind immer bei der IFA und dann bei der Pornomesse.
Warst du schon mal auf so einer Pornomesse?
Ich immer.
Warst du schon mal auf so einer Pornomesse?
Ich habe einmal da gedreht.
So, ist doch eine Antwort.
Ja.
Und du hast natürlich so ironisch gedreht, aber eigentlich konntest du super verschleiern, dass du dich auch interessiert hast für... Sextoys?
Ja, klar.
Mann, dem muss man doch sagen.
Nein, ich drehe jetzt hier nur.
Nein, aber
ich fand es lustig, hat mich ein bisschen erschlagen. Ich bin jetzt auch nicht verklemmt oder so. Ich kann da auch mal so ein Dildo in der Hand nehmen, aber es war jetzt nichts irgendwie, was ich jetzt noch nie gesehen habe.
Ich finde das so komisch, man sieht ja...
schon 40.
Bitte, jetzt geht's los. Jetzt
wirst du auf wahrscheinlich so einer Weihnachtsfeier vom RBB war, der weiß Bescheid.
Was war denn eigentlich mit dieser Hochzeit,
apropos? Abgehangene Fleisch.
Nein. Was war denn, du bist mal auf so einer Hochzeit aufgetreten und das war dein letzter Auftritt, den du sozusagen, für den du dich hast buchen lassen. Was ist geschehen auf dieser Hochzeit?
Das war ja ganz zum Anfang. Man hat so Galas, heißt es. Das machen Künstler heute immer noch so. Die Industrie kauft dich ein, haut dir einen Arsch voll mit Kohle und du kriegst dir den Hintern, also trittst da auf. Und das habe ich halt ganz zum Anfang meiner Karriere auch gemacht. Dass ich da 300 Mark gekriegt habe, dass ich da eine Dreiviertelstunde auf so einer Hochzeit auftrete. Und ich war halt noch nicht, sagen wir mal, erprobt. Also das war jetzt nicht richtig lustig, was ich da gemacht habe. Ich hatte Material für 3 Minuten und dann wird es zäh, ne? Wenn du dann 3 Viertelstunden da stehst und ich glaube, ich hätte mich auch gerne entschuldigt bei denen, weil ich glaube, ich habe die ganze Hochzeit zerstört. Also das muss richtig der schlimmste Tag in deren Leben gewesen sein.
Aber es gab auch mal ein Publikum, das hat dich zerstört. Das war ein Kaffeeröster. Ne? Erinnerst du dich mit diesen Klickfalschen?
Das war auch so eine richtig amtliche Gala eigentlich, wo ich da, auch entschieden habe, ich mach sowas nicht mehr. Ich lasse mich nicht einkaufen von Firmen und trete für die auf. Das war für eine bekannte Kaffee-Schibowald. Da gab es richtig Knaster irgendwie und ich bin aufgetreten und die haben mir nicht zugehört. So, und dann war so ein Mann etwas dicker am ersten Tisch und ich habe gesagt, du Fettsack, hör mir jetzt zu. Und das war irgendwie der Chef gewesen oder so. Und dann fingen alle in diesem Saal, die hatten an dem Tag so diese Drückfrösche, weißt du, Klack-Klack-Frösche, ich weiß nicht warum. Und dann klackerten die alle so und haben mich ausgebuht und haben mit Kaffeebohnen geschmissen und... Ich hab dann gesagt, du, ich wurde gebucht für eine Stunde, ich bin jetzt eine Stunde hier. Und ich hab dann Scheinwerfer gezählt und hab mich dann irgendwann, die haben dann an der Seite schon mit so einem Scheck immer gewunken, haben gesagt, kriegst du sofort, geh ab. Und ich hab schön weitergemacht und den Auftritt richtig kaputt gemacht. Die waren fertig gewesen. Zum Schluss habe ich gesagt, jetzt trinke ich erstmal eine Tasse Dallmayr. Und das war... Wir fragen ja bis heute noch Firmen an, die dann sagen, komm mal vorbei und tritt mal auf, kriegst einen ordentlichen Scheck und so, wo ich sage, mache ich nicht mehr.
Und wenn das SOS Kinderdorf an dich herantreten würde und die würden sagen, wir würden ein Dorf nach dir benennen, wenn du das machst?
Na, wer braucht denn das? Das hilft doch denn nicht. Nee, sowas, mal so karikative Sachen mache ich gerne, aber dass ich jetzt irgendwie mich einkaufen lasse für irgendwelche Betriebsfeste, ich habe auch nie Werbung gemacht, obwohl ich da auch voll geschissen worden bin, hier vom Mediamarkt oder so, und habe da immer gesagt, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte dieses viele Geld nicht, ich kann damit nicht umgehen. Weil dann wäre ich jetzt bestimmt total reich und dann wird man so satt, weißt du, dann hat man keinen Bock mehr. Und irgendwie, möchte ich das nicht. Ich mache auch keine Parteienwerbung oder so, dass ich mich da irgendwie vor Karren spannen lasse.
Aber dieses Sattsein, ne? Also du hast, das, was ich jetzt über dich gelesen habe, sehr viele Interviews, es kann auch sein, dass bei mir ein falscher Eindruck entstanden ist, aber irgendwie wirkst du so, ich habe es ja vorhin schon zitiert, wie jemand, der, wenn er zu satt ist oder wenn es zu ruhig ist, wird dir das offenbar suspekt. Dann reißt du das ein, dann verbrennst du die Brücke hinter dir oder ist das nur, klingt das jetzt schon ein bisschen
alle
Burning Bridges?
Ja, ist so. Also ich habe immer das Gefühl, irgendwie, das muss ja immer weitergehen, ich habe keinen Bock einzuschlafen. Deswegen habe ich auch beim RBB kündigt, weil ich dachte, ich hab's von Anfang an, fand ich's geil. Also mir hat's Spaß gemacht. Ich bin dem RBB, der ARD auch sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Aber ich hab irgendwie Angst gehabt davor, dass ich irgendwann während so einem Talks irgendwie einschlafe und geweckt werden muss. Weißt du, das war so eine künstlerische Unterzuckerung, die da stattgefunden hat. Wo ich dachte, das war so der Weg, entweder machst du weiter und du wirst Beamter oder du haust alles nochmal kaputt und kickst nochmal, ob noch was kommt.
Aber dann hilf mir mal zu...
Das ist jetzt sehr spannend, weil ich nicht weiß, ob was kommt.
Ich
bin auch leider nicht berechnend, dass ich jetzt sage, ich habe schon wieder was am Start oder so. Deswegen habe ich gesagt, ich kümmere mich jetzt erstmal um mein Soloprogramm und gehe live auf Tour. Also das, was ich seit 20 Jahren mache.
Das ist ja dann nichts Neues, sondern dann setzt du ja wieder auf Bewährtes, aber du machst dich unabhängiger.
Das
ist, halt, ist das der Punkt?
Das ist der geile Scheiß, irgendwie auf der Bühne zu stehen und 2 Stunden lang irgendwie das rauszuhauen, was in dem kranken Hirn von Krömer ist. und es geht direkt an die Zuschauer. Beim Fernsehen ist ja immer so ein bisschen nicht Zensur, aber es wird immer so ein bisschen gefiltert, ne? Da kommt längst nicht hinten raus, was du vorne reinschiebst.
Und war es die Institution eines öffentlich-rechtlichen Senders? Viele leiden ja darunter, auch bei privaten Sendern, dass sie das Gefühl haben, sie werden losgeschickt mit komm, mach genau so, wie du willst. Und dann kommen aber doch von hinten die Bitten, nee, mach mal nicht oder das schneiden wir raus. Ist dir das auch so gegangen?
Es gab schon. Ich habe den RBB belogen und betrogen jahrelang, weil ich immer, wollten immer Texte sehen zum Beispiel, die ich mache, und da habe ich die ersten 3 Jahre, da haben wir noch gefaxt. Also man musste beim Fernsehen immer das, was man sagt, aufschreiben und denen zuschicken. Und dann habe ich immer gesagt, die Faxrolle war alle, oder ich habe meinen Schlüssel verloren, bin ich in die Wohnung gekommen, ich schicke euch das morgen und so. Zum Schluss habe ich dann immer das Management vorgeschickt, habe gesagt, sagt du dem RBB, was die hören wollen, und ich mache bei der Aufzeichnung dann was ganz anderes. Also das war legaler Betrug, den ich da gemacht habe.
Aber ist das nicht ein ganz süßer, liebevoller Sender, der dir glaubt, dass eine Faxrolle leer war? Das ist doch eigentlich
schon wieder reichen. Toll, die sind auch toll. Ich habe jetzt hier nicht vor, irgendwie gegen den RBB zu stänkern. Das war einfach eine geile Zeit, 10 Jahre, ein biblisches Alter für so ein Format.
Das ist echt.
Und jetzt kommt halt was Neues und der RBB ist toll. Sonst würde ich ja nicht hier beim RBB jetzt sitzen. Weißt du, ich meine?
Wir hatten das doch vereinbart. Immer wenn RBB fällt, schon mal klatschen. So, und sagen, gut, und unsere Gebührengelder zahlen wir gerne. Irgendwas einfach zwischenrufen könnt ihr machen.
Stimmt,
könnt ihr machen.
Da könnte ich jetzt stänkern.
Nein!
Zwangsgebühren, ja. Alles, was Sie hier sehen, alles haben wir bezahlt.
Ja, genau.
So, das war's.
So, also, es gibt
aber einen... Aber Fernsehen, darf ich noch kurz sagen, ist schon scheißend langweilig geworden. Das tut mir weh. Und ich sage das als jemand, der süchtig war. Ich war richtig süchtig gewesen nach Fernsehen. Das war für mich eine Droge, die jetzt nicht mehr hergestellt wird. Weißt du, du gehst an Kotti, saß hier für ein Huni Fernsehen und dann haben die das nicht mehr.
Mhm. Das ist, also ich halte
das
da
Fernsehen
gerne...
hat Probleme gerade, weil dieses vermaledeite Internet da ist und das hat sich jetzt doch überlebt und die sind da in Zugzwang. Ich habe letztens mit einer 12-Jährigen mich unterhalten, die mich gefragt hat, warum fangen Filme eigentlich um 20.15 Uhr an? Das ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, war ja auch schon vor 10 Jahren eigentlich nicht für viele nachvollziehbar. Also ist es so, dass nicht die Inhalte dich langweilen, sondern dass du ein bisschen nervös bist, weil sich das Medium verschoben hat?
Die Inhalte sind schon langweilig. Also ich habe jetzt wirklich seit 2 Jahren kein Fernsehen mehr geguckt, weil ich fange an, um 20 Uhr zu zappen und bin um 1 Uhr noch am Zappen. Und gehe jetzt halt über, dass ich bei YouTube bin und mir mein Programm, so wie das glaube ich alle machen, sich selbst zusammenstellen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt was über das Balzverhalten von Waschbären sehen, gucke ich mir im Internet 8 Stunden lang Waschbären an.
Ist jetzt natürlich irgendwie
eine... Oder Mediatheken. Die Mediatheken sind immer noch geil, dass ich mir sagen, was
so,
trittst
aber in
du
den
mich denn?
Ja, weil ich versuche dazwischen zu kommen.
Ach so.
Also Mediathek kann ja auch nur ausspucken, was ein Fernsehsender mal irgendwann... ausgestrahlt hat. Also, genau. Ist es gelaufen? Es ist wahrscheinlich in den Dritten gelaufen, im Nachtprogramm oder in ganz bestimmten Sendern, die ja tatsächlich ziemlich gut sind. Deswegen halte ich da gerne gegen. Es gibt ja ein paar Sender, die es ich jetzt nicht aufzählen paar, will, weil das dann so, man sagt immer Arte und so weiter. Es gibt Dreisat, was weiß ich. Es gibt ja diese ganzen guten Sachen, gibt es. Man muss sich nur die Zeit nehmen, das Ganze
ZDF
rauszusuchen.
Kultur, wo jetzt zum Beispiel dann mal die Wiederholung von der Hitparade laufen oder Ilja Richters Disco ist auch ein toller Sender. Also die Idee ist gut, aber die schaffen es halt nicht, die müssen da durchhalten. Wir leben halt nicht mehr in der Peter-Alexander-Zeit, wo Peter Alexander die Treppe runterkommt und 80 Millionen Menschen dann vor der Glotze sitzen und denken, ey geil, der Typ kann über Wasser gehen. Sondern das sind Sparten, die sich eröffnet haben. Das ist nicht, wir reden immer von Wetten, dass und ganz Deutschland guckt Wetten, dass. Wir sind 80 Millionen und das wurde damals von noch 4 Millionen geguckt. Also da sind viele Leute abgewandert und ich glaube, da müsste das Fernsehen einfach sagen, wir müssen mal gucken, was wir da tun können. Vielleicht mal so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rausgehen und mal gucken. Ich will es nicht schlecht reden. Ich möchte, dass sich das wieder verändert und dass es gut wird. Dass ich die Glotze wieder anmache in all meinen Zimmern und sage, geil, die Droge ist wieder da, ich bin high.
Gab es damals, als du Kind warst, eine Fernsehfamilie, zu der du gerne gehört hättest? So die Waltons, die Daltons, die Drombuschs? Rombusch, eine Familie, nicht ein Mann
das
und
war
sein
ein Mann, Auto.
Auto. Nein,
das Familie perfekt.
Das ist nicht Familie.
Das war meine Familie, ich hab's geguckt. Also, der Typ hat sich verändert, sagen wir mal so, aber Wir haben das heimlich geguckt. Ich habe bei meinem Freund, Alexander hieß der auch, Alexander, bei dem durfte zu Hause nicht gucken. Und dann sind wir einmal zu ihm gegangen. Und dann kam der Pfarrer nach Hause, hat ihm eine gescheuert und ich musste gehen.
Ui.
Das war mal so der Deal. Also wir können schon, er kriegt ja dann eine geballert. Und ich war weg.
Louis de Funès ist
geil,
einer deiner Helden.
Habe ich alle Filme gesehen.
Und du wolltest so sein wie, oder du hast mal gesagt, diesen Beruf wolltest du auch machen, obwohl du nicht ganz genau wusstest, was das eigentlich ist.
Ich wusste nicht, was der macht, aber ich wusste, ich will das auch machen. Ich will auch diesen Beruf haben. Ich will ins Büro gehen, die Leute zusammen scheißen und dann wieder nach Hause gehen. Ich fand das toll.
Du weißt schon, dass es da gewisse Parallelen in euren Lebensläufen gibt. Also in echt jetzt, nicht im Film.
Also er muss auch wirklich sehr cholerisch gewesen sein. Also ich habe mal gelesen, dass er hatte ja so ein Schloss gehabt, wo er so Rosen gezüchtet hat im Garten. Und hat dann immer zu seinen Kindern gesagt, schleicht euch nicht von hinten an, ich habe eine Pistole.
Der war wirklich immer bewaffnet, tatsächlich. Der hatte richtig Paranoia, weil er überall auch erkannt wurde.
Papa! Ja. Du weißt, wie viele Kinder der erschossen hat.
Du hast selbst...
Aber Monsieur, paff! Meine Frau! Das war ein heiterer Geselle. Das war gut.
Der ist auch ständig von der Schule geflogen und auch aus seinen Jobs rausgeflogen. Und da, diese Parallelen meinte ich eigentlich. Aber wir hören jetzt, du hast dir ja auch ein Lied von ihm gewünscht. Ich kann es nicht lesen.
Ich habe eine ganze CD von dem, wenn du die wieder hörst. Wahnsinnig. Das ist das Schöne an dem Format. Man sagt, spiel mal und ihr macht es denn. Nachher kommt noch Samantha Fox übrigens.
Samantha Fox ist übrigens die einzige Interpretin, die du auch vor 10 Jahren schon ausgesucht hast. Ich habe beide Listen miteinander verglichen und Samantha Fox hat es geschafft.
Das war großartig, was die Frau damals geleistet hat.
Ich habe es ganz ans Ende
Passt
gesetzt.
Heute ja nicht mehr.
Nur
das
wenn alle
so
protestieren, werde ich Samantha Fox vorziehen, falls sie alle diese Geschichte früher hören würden. Ich weiß nicht, ob da eine Geschichte hintersteckt, Männerfantasien, was da passierte damals in diesem Zimmer, als das
Texte
Licht aus war.
Texte einfach, die Texte waren geil. Touch me.
I wanna be
so
dirty.
Auf Wort muss man erstmal kommen, Bettina. Weißt du? Dir geht's vielleicht um dicke Titten oder so, aber mir ging nicht wirklich um die Texte.
Nee, um die Inhalte. Gut, ich würde sagen, dass wir erstmal den Song aus dem Louis de Funès-Film spielen, Marche de Gendarme. Hoppala, da sind wir ja auch schon wieder, da ist es vorbei. Kurt Krömer ist heute hier zu Gast. Wir senden live.
Danke.
Das hat man sonst nur noch bei Boygroups. Es gibt ja keine Boygroups mehr, oder? Gibt es noch Boygroups?
Weiß ich nicht.
Weißt du auch nicht. Okay. Warum seid denn ihr eigentlich so oft umgezogen? Also, dass du aus Neukölln, in Neukölln bist du zur Welt gekommen, dann hast du, glaube ich, mal in Wilmersdorf, bist du sogar eine Zeit lang in den Kindergarten gegangen.
Ich bin 28 Mal umgezogen.
Nee, sag mal.
Doch, wirklich, 28 Mal.
Glaube ich dir nicht. Es gehört dann wieder später zu dem Scheiß, den du erzählst.
Nein, das ist 28 Mal, ja.
Warum?
Ich in Berlin immer, also ich bin in Neukölln geboren, im Wedding bin ich dann aufgewachsen und später, wir haben auch mal auf dem Land gewohnt, irgendwie in der Nähe von Heidelberg, weil mein Vater gesagt hat, unheimlich lustig für die Kinder und so. Fand er denn so lustig, dass wir nach einem Jahr wieder zurück sind. Und dann waren wir im Wedding halt. Da bin ich dann zur Schule gegangen.
Was war in dem Dorf? War das so eine eingeschworene Gemeinschaft und es war für deine Eltern?
Das war halt so eine 250-Seelen-Gemeinde irgendwie. Mein Vater damals, lange Haare, hier immer diesen Sticker, diesen grünen Igel von der alternativen Liste damals. Ja. Dann noch Berliner, die haben uns gehasst. Also das war halt so ein erzkatholische Ding. Wir sind nicht in eine Kirche gegangen und so. Die hätten uns getötet, wenn wir da weiter erlebt hätten. Aber es war für mich schön, dieses Landleben mal als Stadtmensch mitzubekommen und zu sehen, dass das nicht jede Kuh lila ist.
Du hast noch eine 6 Jahre jüngere Schwester.
Ja.
Also ihr vier habt eine Zeit lang in diesem Dorf gelebt.
Sie ist jetzt 6, ja.
Sie ist jetzt 6, genau. Dann bist du im Wedding, wie du sagst, groß geworden und dann mit 16 hast du die Schule geschmissen.
Und ich bin mit 16 von der Schule abgegangen, klassisch, nach der 10. Klasse. Ich habe gesehen, bei Wikipedia steht, ich habe das Gymnasium verlassen, wo ich nie interveniert habe, habe ich nie streichen lassen. Aber ich war auf der Gesamtschule und habe klassischerweise, wie man das im Wedding macht, der 10. Klasse aufgehört, Lehre angefangen, abgebrochen, aus die Maus.
Was waren jetzt, mit Einzelhandelskaufmann ging es, glaube
ich, los? Kaufmann im Einzelhandel, ja.
Und Herrenausstatter auch? Ach so, das ist das.
Das Fachgebiet quasi.
Ah, okay.
Ich hätte auch Wurst verkaufen können.
Wie lange hast du das gemacht?
Ein Jahr. Und dann war ich durch.
Das glaube ich.
Das war, man hat in der Lehre, das war da in der Wrangelstraße, ist diese Berufsschule, man hat nach einem Jahr schon seinen ganzen Lebenslauf vor sich gehabt. Du wusstest, du fängst jetzt an hier bei Karstadt oder so, da bist du dann Verkäufer, dann bist du ein besserer Verkäufer, dann bist du irgendwann Einkäufer, dann bist du Abteilungsleiter, mit 65 bist du Direktor und das war's dann. Wo ich dachte, ich will das nicht.
Was wolltest du denn? Also ich meine, das, was Louis de Funès macht, ja. Also wusstest du, du wusstest ja auch nicht, ich will Schauspieler werden oder, ja, oder Clown oder war das schon...
Das war eine Scheißzeit damals, weil mir der Plan halt fehlte.
Nein, ohne das Quatsch.
Als ich alles abgebrochen hatte, wusste ich, scheiße, irgendwas fehlt hier. Und dann habe ich auf dem Bau gearbeitet, habe Zeitung ausgetragen, habe irgendwie in WGs gewohnt, bin dann halt immer umgezogen. Alles immer in so eine Kiste rein, wo ich wusste, das kann ich jetzt gut mit der U-Bahn transportieren. Und dann habe ich anschreiben lassen, konnte Miete manchmal nicht bezahlen und so, bin dann wieder ausgezogen. Und so ging das dann weiter, 10 Jahre ungefähr.
Also lässt sich ja jetzt so, wie soll man sagen, du fasst es alles in einem Satz zusammen, aber es waren 10 Jahre, die...
Die scheiße waren.
Scheiße waren.
Die waren richtig kacke, ja. Wo also, man irgendwie 5 Mark hatte und sich dachte, kaufe ich mir jetzt was zu essen oder Tabak. Meistens habe ich dann Tabak geholt und dann noch ein Bier, so weil das dann sehr satt gemacht hat. Oder ich bin damals halt in der Scheinbar aufgetreten, wo man frei saufen konnte, wenn man irgendwie aufgetreten ist für 5 Minuten, wo ich dachte, die 6 Bier haben mich dann auch satt gemacht. Und da fing dann die Karriere an.
Im Chamäleon, das ist auch noch so ein Varieté.
Ja, da ging es dann schon besser. Da gab es dann schon so 100 Mark für die Mitternachtsshow damals, die richtig geil war. Ah, ja. Also Chamäleon damals war richtig eine Freakshow. Das war ja quasi meine Spielstätte, Varieté, also lauter Bekloppte, alle aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Nummern und so, alle zusammengewürfelt, gibt es heute auch nicht mehr. Heute ist es so ein Einheitsbrei. Also Varieté heute ist wie RTL. Also das ist halt sehr seicht, muss jedem gefallen, darf nicht wehtun und so. Und dann habe ich mich da irgendwann verpisst und habe gesagt, das wird mir zu seicht.
Die Scheinbar gibt es ja heute noch?
Ja, da war ich jetzt letztens erst, weil die 30 Jahre alt geworden sind.
Gehst du da manchmal, oder würdest du auf die Idee kommen, da reinzugehen, um zu gucken, wer sich da heute vorstellt?
Ich habe, als ich aufgetreten bin, da zum 30-Jährigen, habe ich Schiss gehabt. Ich habe richtig Angst gehabt.
Ja?
Weil, na ja, klar, weil ich da angefangen habe und jetzt nicht da aufhören wollte an dem Tag. Also Respekt halt hatte. Ich war richtig wie ein 6-Jähriger, der irgendwie ein Weihnachtsgedicht aufführen soll, irgendwie aufgeregt. Ich habe mir fast in die Hosen gepinkelt.
Die Frage ist, wieso bist du denn überhaupt reingegangen? Also hast du schon das Gefühl gehabt, ich werde Komiker, ich habe das Gefühl, dass ich die Leute zum Lachen bringen will? Es ist ja bei vielen Leuten, die mit Humor arbeiten, so, dass die aus einem Defizit, keine Ahnung, eine Hänselei früher, die waren pummelig oder haben sich zurückgezogen.
Ja, bin ich ja immer noch. Ich bin ja immer noch pummelig.
Bist du gehänselt worden früher? Gab es da sowas?
Ich war pummelig auch. So mit 13 bin ich auseinandergegangen. Da wurde ich dann auch gehänselt, aber ich konnte mich immer gut wehren. Also ich habe jetzt nicht darunter gelitten oder so.
Konntest du dich körperlich wehren oder hast du da eben angefangen, eine große Klappe?
Geprügelt habe ich mich nie. Ich habe einmal, das muss ich sagen, einmal einen 6-Jährigen blutig geschlagen.
Wann war, also es wäre schön, wenn du sagen könntest, dass du selbst gerade erst 7 warst.
Das war vor 2 Stunden gewesen. da war ich... Ich war gleich alt gewesen und wollte, mein Vater hat Karate gemacht damals und der hatte mir da was gezeigt und dann habe ich den irgendwie getreten und dann ist der mit seinem Kopf und mit seinem Hals an eine Türklinke und hat geblutet so. Und das war ganz schlimm, weil dann die Mutter kam und irgendwie gemeckert hat, was ich nicht verstanden habe, weil er hat ja angefangen. Und das war so eine Zündung irgendwie, wo ich dachte, nee, das ist nicht mein Ding. Also geprügelt habe ich mich nie. Ich bin auch, glaube ich, wenn man weiß, wie ich aussehe, jetzt nicht so der Typ, wo man jetzt die Straßenseite wechselt und sagt, da gibt's jetzt gleich richtig was aufs Maul.
Ja, vielleicht machst du keine Angst, aber du bist jemand, daran erinnere ich mich auch, als ich vor 10 Jahren diese erste Sendung mit dir gemacht habe, da hatte ich 3 Freundinnen, die gesagt haben, Krömer, da komme ich. Kann ich so tun, als ob ich Praktikum bei Radio 1 mache und euch den Tee bringen oder Gebäck? Und ich habe immer gesagt, Tee und Gebäck, das sowas haben wir gar nicht, ja. Die dich als Mann richtig, wenn ich jetzt sage, scharf fanden, ich habe einfach jetzt nicht nochmal zurückgefragt.
Sag doch nicht fanden,
nein,
sag
deswegen,
doch,
ich habe es ja auch so nicht gesagt. Das sehe damals und das wird auch sicherlich heute, du bist ja nur gereift. Das ist ja, du bist
so,
ja einfach noch interessanter geworden. Aber du bist ja schon ein Typ, der offenbar auf Frauen wirkt.
Ich bin ein Sexgott, ja.
Absolut.
Also ich hänge das immer nicht so gerne an die große Glocke, weißt du, weil ich bin da sehr bescheiden.
Was
aber
dich sympathisch
wenn du mich
macht.
Jetzt so fragst, ist es schon so. Also ich muss da ganz schön Frauen manchmal auch abwehren.
Das Management macht das ja oft, ja. Ne? Mit den Rosen, da haben wir es wieder. Warum bist du in diese Scheinbar reingegangen?
Du, das war ja damals, ich rede jetzt, glaube ich, echt wie der Opa vom Krieg damals. Aber damals, es gab ja Comedy, den Begriff gab es gar nicht. Es gab es nicht. Es gab Kabarett, politisches Kabarett. Da hat man richtig vom Leder gezogen, was Politik angeht. Aber es gab ja auch Komiker. Man konnte das ja nicht lernen oder so. Und da war halt die Scheinbar. Ich habe das recherchiert, habe damals in der City gelesen, da kann man auftreten. Und dann bin ich dahin und da war die Tür offen. So, und da saßen Leute am Tisch. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen. Und dann wieder zurück. Und habe... Weiß ich nicht, was ich dachte, dass die dann rauskommen und sagen, oh, guck mal, wie der laufen kann, der hat bestimmt Talent. Und bin dann mal hin und her laufen und habe irgendwann gefragt, ob ich mitmachen darf. Ja, dann haben die gesagt, ja, wir machen Open Stage, da kann jeder kommen, das darf nicht länger als 8 Minuten dauern, aber Inhalt ist egal. Und dann bin ich da hingegangen, bin aufgetreten und das war scheiße. Das war richtig schlimm. Das waren 8 Minuten, die richtig traurig waren. Die Leute haben Tränen in den Augen gehabt. Ich habe zum Schluss habe ich gesagt, naja, ich gehe denn mal. Und eine Frau hat gesagt, ja, mach mal. Das war richtig, schlimm. Das war richtig scheiße.
Aber du bist ja wieder und wieder und wieder hingegangen.
Ja, klar, du bist dann wieder hingegangen und dann.
Aber das ist doch jetzt interessant.
Das
warum?
Wurde ja auch also nicht besser. Meine, das war ja jetzt nicht so, dass man ja irgendwo hingeht und heute gehst du irgendwie in so eine RTL-Sendung, dann bist du über Nacht berühmt und das geht alles ein bisschen schneller irgendwie, aber. Das, was ich rausgefunden habe, ist, dass das genau deine Lehre ist, die du machen musst, dass du da immer wieder hingehst und dann, also ich habe mich schon gefreut, wenn mal einer geschmunzelt hat irgendwann, dann habe ich schon Feste gefeiert. Ja. Irgendwann hat mal einer gelacht, da war ich richtig irritiert gewesen, weil ich dachte, was soll das denn, ihr macht mir alles kaputt gerade.
So.
Einer hat mal reingerufen, wann kommt denn der Komiker?
Scheiße. Vardana, Vardana. Was ist das denn für ein Lied?
Das ist, als ich in Afghanistan war. Ich habe ihn leider nie kennengelernt, seinen Manager habe ich kennengelernt. Ein Sänger in Afghanistan, der zu vergleichen ist mit dem, was damals Michael Jackson war oder so. Also,
ist das nicht Farhad?
Farhad Daria, ja.
Ach so, dann habe ich da hier was verwechselt. Das ist mein Fehler. Ich dachte, dass wir
ach
jetzt.
Ach nee, jetzt verwechsel ich das.
So, Vardana, Vardana ist...
Das ist der, nein, Entschuldigung, mein Fehler. Das ist der Song von, der Soundtrack vom Film Der Mann der Friseuse.
Warum hast du das ausgesucht?
Ist mein Lieblingsfilm, habe ich irgendwann gesehen, gibt's gar nicht mehr. Habe ich mir jetzt auf VHS-Kassette nochmal nachbestellt, wo ich mir extra noch einen VHS-Rekorder gekauft habe. Das ist ein Film aus den 80er Jahren, französisch irgendwie. Ein älterer Herr geht gerne zum Friseur. Lässt sich jeden Tag die Haare schneiden, verliebt sich in die Frau.
In so einem schönen Blumenkleid.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ihr den Film gucken würdet, ihr würdet denken, was soll die Scheiße. Bitte? Lief letztens. Kennst du, wa? Wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
Henri de la Mer. Ja. Gut, wir haben jetzt keine Zeit mehr, denn die erste Stunde ist rum. Wir hören jetzt also Vardana, Vardana aus dem... Lieblingsfilm.
Toller, weil der Typ, also man kann jetzt das Radio, man kann jetzt, wenn man den Song hört, dann hat man die Bilder nicht dazu, aber er tanzt dazu. Es gibt Momente, wo er tanzt und ich mich darüber totlache. Das sind aber ganz oft Momente, wenn ich ins Kino gehe zum Beispiel, gibt es mal Stellen, wo nur ich lache. Also ich habe da, das ist so ein bisschen verschoben, dass ich manchmal aus einem Film rausgehe, den alle scheiße fanden, aber ich sagte, das ist toll, weil der hat da das und das gemacht.
Und bitte...
Radio 1. Hörbar Brust. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
Genau geradeaus ist eine Frau mit roten Haaren und einem schön gepunkteten Kleid und einer Strickjacke, was kein Mensch aushalten würde, denn es ist richtig heiß hier im Park am Glasdreieck, am Glashaus, in dem wir sitzen. Kurt Krömer
jetzt
ist heute...
Jetzt wird die Sicht auch rot, kick mal.
Sag mal, du bist gemein.
Jetzt zieht sich gerade ein Mantel an, irgendwie ist sie krank.
Kommen Sie dazu, wenn Sie möchten. Es ist voll hier und warm, aber irgendwo und alle wedeln mit irgendetwas, um ein bisschen Erfrischung und Abkühlung zu kriegen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie hier in den Park. Es ist alles ausgeschildert. Die meisten Leute würden das sofort finden. Eigentlich ganz einfach.
Ja.
Gut, geht los mit der zweiten Stunde der Hörbar und Stevie Wonder Ass. Zurück in der Live-Hörbar hier aus dem Park am Gleisdreieck mit Kurt Krömer.
Danke. Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück hier auf der IFA.
Auf der IFA.
Schönes Wetter haben wir hier.
Max Schautzer und Grit Böttcher.
Grit Böttcher?
Kennst du noch ein
natürlich,
verrücktes Paar
ja, na klar.
Mit Grit Böttcher und Harald
Junke? Und Harald Junke, ja.
Das war uns, wir sind alt geworden, echt.
Naja, du bist noch
40 bin
kurz,
ich jetzt. Da
bisschen,
denkst du was sterben nach.
Kleines
ey.
Bisschen jünger. Was hast du denn geguckt? Was war denn damals? Du durftest gar nicht gucken. Wieso nicht? Weil dein Vater lange Haare hatte, also weil er so alternativ war? Durftet ihr, hattet ihr keinen Fernseher?
Der hat selber, der hat immer so Charles Bronson geguckt mit das Weiße im Auge und so weiter. Also der hat da, das war jetzt nicht so Anti-Fernsehen oder so, aber ich hab's halt übertrieben immer, ne? Ich hab immer heimlich nachts so geguckt. Da gab's damals, hieß ja noch SFB, damals der RBB, das Gruselkabinett. Da habe ich dann vorm Schwarz-Weiß-Fernseher 2 Zentimeter vorm Schirm gehockt und habe mir dann irgendwie das Gruselkabinett des Dr. Caligari angeguckt oder so.
Im Wohnzimmer?
Ja.
Heimlich?
Heimlich.
Und dann hat er irgendwie durch das Flimmern, ist er wach geworden und hat gesagt, das gibt's
ja,
auch
wohl nicht.
Ja,
durch die Funkstrahlen. Ja, er ist auch ein außerirdischer gewesen. Nein, ich habe mir das dann angeguckt. Aber er kam immer nach Hause, hat auf den Fernseher gepackt und der war heiß.
Ah.
Und dann hat er irgendwann so Kabel mitgenommen. Er hatte diese Funkkabel mitgenommen, was man in den Stecker. Und das konnte man ja auch mit einem Radiokabel, weißt du? Und das, aber ich musste mal aufpassen. Ich habe manchmal auch Lappen über den Fernseher gemacht, damit sich das Ding abkühlt, wenn der Alte kommt. Das war eine andere Zeit.
Das war eine andere Zeit.
Wir hatten ja nichts. Wir hatten drei Programme.
Ja.
Plus DDR1 und DDR2 noch. Da gab es noch den Wunschfilm. Kennst du das noch?
Kenne ich noch. Ich weiß, dass Donnerstag um 7:45, wieder zu dieser tollen Zeit, gab es immer irgendwelche besonderen Spielfilme. Und DDR2 zum Beispiel ist fast schon zu funky für meine Erinnerung. Also DDR1...
Flimmerstunde habe ich immer geguckt. Ja? Die ganzen polnischen, tschechischen Märchenfilme und so, die waren richtig geil.
Es denken ja auch viele Leute, dass du aus dem Osten des Landes kommst. Dass
ja,
du Ossi
ich werde immer angesprochen. Wenn ich außerhalb Berlins bin, sagen sie immer, ja, Ossi.
Kannst du eigentlich
dann
Hochdeutsch?
Fragen die mich immer, wo in Neukölln sind sie denn geboren? Also in welchem Ortsteil im Osten? Und dann sage ich Neukölln und dann sagen, ja, wusste ich.
Kannst du Hochdeutsch?
Aber ist schön, weil das ist ja, ich bin ja mit 17, 18, 20 Jahre Tag angefangen nach der Wende irgendwie. Und für mich war das natürlich geil, weil du die doppelte Stadt irgendwie zur Verfügung hattest.
Hast du denn richtig,
Punkt.
Also ja, ich überlege, ob ich jetzt das dritte Mal ansetze.
Ja, ich finde es schön. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt,
oder das vierte Mal ansetze. Kannst du eigentlich Hochdeutsch?
Nee, überhaupt nicht.
Das musst du doch für deine Schauspielrollen, oder?
Schauspiel, du sagst mal ich bin
ja.
Kein Schauspieler.
Was
ich bin komischer Darsteller.
Also hätte ich jetzt gesagt, du versuchst dich ja als Schauspieler, aber du bist ja ein komischer Darsteller, dann wärst du sicherlich sauer gewesen. Sowas darfst dann auch nur du über dich
dann
sagen.
Dann hätte ich gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, ich bin Schauspieler.
So. Du hast
ich bin kein Schauspieler. Ich habe jetzt am Dienstag dreh wieder hier Conny und Co. Kennt ihr den? Gut, stell doch einfach nächste Frage. Das ist ja völlig verkackt gerade, das Ding.
Nee, ich möchte das ausreizen.
Conny und Co. Da dreh mit Heino Ferch, da dreh so einen verkifften Zoohändler, der ihm da irgendwelche Kleintiere andrehen möchte. Und für sowas wäre ich gebucht. So kiffende, kleinkriminelle, leicht untersetzte Betrügertypen. Schmierig.
Du hast ja...
Dann klingelt bei mir Telefon.
Bei dir jetzt gerade?
Ja.
Geh mal ran. Ohne Quatsch.
Was?
Hast du es jetzt am Körper gerade?
Dann klingelt bei mir das Telefon, wenn die so eine Rollen
okay,
suchen.
Okay, verstehe. Ich liebe das nämlich in der Hörbar, wenn Gäste vergessen, ihr Telefon auszuschalten. Dann ist die goldene Regel, ihr müsst rangehen in der Sendung. Sind schon lustige Sachen
mich
passiert.
Mich ruft ja keiner an, ich habe keine Freunde.
Oh Mann.
Ich hab alles.
Oh, das ist wirklich schade.
Weil ich immer nur für mein Publikum da bin, habe ich alles... Alles verloren, soziale Kontakte, aber Leute, Hauptsache euch geht's gut. Das ist für mich das Wichtigste. Euch soll es besser gehen als mir.
Du kannst deine Erfahrungen mit dieser Zoohandlung einbringen, denn du hast ja tatsächlich mal im Zoo gearbeitet.
Ich habe das ökologische Jahr gab es damals, habe ich im Zoo absolviert.
Stichwort Meerschweinchen?
Ja, stimmt. Ich hab die Kleintiere gepflegt, die verfüttert worden sind. Also... Meerschweinchengehege. Da hatte ich so ein Gehege, da waren 30 Meerschweinchen drin und dann kam Herr Welz, werde ich nie vergessen, der kam dann immer dreimal die Woche vorbei und nahm sich so ein Meerschweinchen und hat das auf den Boden geknallt. Und hat das dann verfüttert, weil ja die Schlangen im Zoo zu doof sind, die zu fangen. Also man muss die töten erstmal vor, die Meerschweinchen. Dann erwürgen die Schlangen, das Meerschweinchen, das Tote, nochmal eine halbe Stunde und dann sagen sie sich, ich glaube, ist tot, kann ich aufessen. Bei Ratten, wenn du eine lebende Ratte bei einer Schlange reinmachst, killt die Ratte die Schlange, weil die zu blöde ist.
Im Zoo.
Ja.
Aber Herr Welz war ja kein schlechter Mensch. Der hat ja auch die Hühner gestreichelt, bevor er ihnen...
den Hals umgedreht hat, ja. Der hat mir auch gezeigt, wie man effektiv einem Huhn den Hals umdreht, damit es schnell geht.
Hast du das schon mal angewandt?
Nee.
Finde ich ganz gut.
Bei Menschen, aber nicht bei Tieren. Da gibt es Grenzen, die ich habe. Da gibt es Grenzen.
Ja, schön, dass wir dich
Conny und Co. Kennt ihr das nicht? Das ist so wie Bibi Blocksberg oder so. Conny mit Pferde macht die immer rum.
Ich glaube, die geben dir nur das Gefühl. Die geben dir das Gefühl, dass da ein Film gedreht wird.
Ja, das ist meine Mutter, die dahinter steckt.
Hast du jetzt gesagt?
Die hat ein Drehteam gekauft, damit der Penner beschäftigt ist.
Der macht doch jetzt keinen
Fernsehen. Gekauft, der hätte auch besseres vorher. Aber ja.
Weiß man nicht. So, lesbische, schwarze, Behinderte heißt das Lied, das du mitgebracht hast von Fanny van Dannen. Wofür steht das?
Toller Typ, weil der hat so einen unaufdringlichen Humor. Das fand ich damals ganz geil. Als ich angefangen habe, habe ich mir immer überlegt, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt Witze erzählen oder so? So, weißt du, so Fips Asmusen-mäßig? Mhm. Oder wo geht die Reise hin irgendwie? Und der Typ ist ja jetzt kein Komiker, der ist ja Liedermacher, aber der hat das so selbstverständlich rausgehauen und das war nicht so anstrengend. Es gibt so Komiker, die sind total anstrengend. Die sind wie Frühstücksfernsehen oder Frühstücksradio. Da ist das auch total aggressiv. Ein Komiker kommt und hallo Leute, na, wie ist das? Ich bin gerade von Mallorca geflogen, hier, Tomatensaft. Das ist so anstrengend, wo man denkt, halt dein Maul, ich töte dich gleich. Ja? Das muss so, ist wirklich... Deswegen mag ich auch Radio 1 so gerne, weil ihr diese Frühstücksradio nicht habt. Mich macht das wahnsinnig. Ich bin viel auf Tour, ja, an allen Ecken und Kanten unterwegs und mich nervt Radio. Es ist scheiße. Auch dieses immer du. Sagt ihr das eigentlich auch schon, dass du zu den Hörern immer du sagst?
Nein.
Du, jetzt kommt ein Lied für dich, weißt du? Ich sitze zu Hause mit meiner Frau vom Radio und wir sind perplex, weil wir nicht wissen, wer jetzt. Das ist so eine Masche, so du, ja, hallo, ja, jetzt kommt für dich der Song. Was soll das?
Wie ist denn das im richtigen Leben? Also, dass du den Taxifahrer Manfred Helmut, wie hieß er? Der mit dem Wohnmobil?
Helm auf jetzt mit dem Typen, mir bluten jetzt noch die Ohren, der Vollidiot.
Also, du siehst auch Leute, die jünger sind und gleich alt. Du bist jemand, wenn du jetzt in den Laden gehst, okay, im Laden sieht man meistens. Also, du legst schon sehr, sehr viel Wert auf das Sie.
Ja, ich sag
gut,
Sie.
Okay, ja,
ich bin eigentlich sehr höflich. Ich sag mal Sie.
Höflicher Mensch, es hat sich gewünscht, lesbische, schwarze, Behinderte, Fanny van Dannen.
Dankeschön.
Fanny van Dannen, lesbische, schwarze, Behinderte, gewünscht von Kurt Krömer. Du hast vorhin über die Humor, nicht, dass der Dings hier anfängt zu brennen.
So. Zigaretten?
Ja, wenn der Filter, das ist oft vor so öffentlichen Gebäuden, wenn Leute ihre Kippen einfach so in diese riesen Dinger schmeißen und dann die Filter anfangen zu brennen, dann stinkt das noch 5 Straßen weiter. Kennst du es nicht?
Geil, finde ich geil.
Findest du geil, ne?
Damals gab es... sympathisch, dass wir hier rauchen dürfen. Das hat man ja auch nicht mehr. Ich habe da mal Hassmails bekommen, dass ich zu viel rauche im Fernsehen.
Ich weiß gar nicht, auch, ob ich da jetzt... Du hast davon gesprochen, dass es politisches Kabarett gab und dass es Komiker gab.
Ja.
Und dann kamen die Comedians. Und dann wurde dieses große Feld der Comedians aufgemacht. Ja. Comedy-Szene.
Comedy-Freitag bei Sat.1 und so gab es ja denn. Wurde alles zugemüllt.
Es ist so ähnlich wie mit der Neuen Deutschen Welle und der Zeit, die davor war.
Ja, ja.
Ne? Das ist dann irgendwann...
Das war ganz geil. Irgendwann kam ja so, über Anfang der 90er Jahre hat irgendwie sich jeder auf eine Bühne gestellt irgendwie und hat versucht, lustig zu sein. Und da waren ja viele Leute mit dabei. Aber dann wurde es so ein bisschen beliebig irgendwie.
Magst du politisches Kabarett?
Ich mag das gerne. Ich bin politisch ja sehr interessiert. Ich bin jetzt nicht politisch handelnd auf der Bühne. So, das können andere besser, finde ich. Aber ich krieg schon mit, was abgeht.
Und du bist Komiker? Ist das die Berufsbezeichnung?
Komiker sage ich gerne. So. Also mir kann man auch sagen, ich bin Comedian. Das ist mir scheißegal. Aber wenn ich gefragt werde beim Arzt oder so, was machen Sie beruflich? Komiker.
Ja, aber ich habe neulich...
Also ich kann doch sagen, wie ist ich verzauberter Kabarettist oder so. Surrealkabarettist habe ich mal gelesen. Das ist mir zu anstrengend. Passt ja auch beim Arzt da nicht in die Spalte rein.
Neulich
Komiker
war mal,
ist immer gut. Komiker.
Neulich, wir kriegen keinen Rhythmus zusammen. Neulich war Anke Engelke mal...
Frag ruhig immer, weil du was hast, immer Fragen. Ich antworte dann.
Wir haben ja 2-Kanal-Ton. Das ist das Gute, dass man das splitten kann zu Hause.
Ja?
Ja. Neulich war... Anke Engelke bei Jörg Thaddäus zu Gast.
Ja.
Und die hat gesagt, dass sie manchmal, ganz grob verkürzt, dass sie manchmal bestimmte Einladungen nicht annimmt bei Freunden oder so, weil sie dann so im Mittelpunkt steht. Und wenn man das Gefühl hat, dass sie das dem Gastgeber sozusagen nicht zumuten will, dass sie dann da hinkommt als Anke Engelke und
Hallöchen,
alle gucken,
na, ich war,
so und machen
wir
was Lustiges, so wahrscheinlich.
Ja. Ich kann das nicht. Also ist auch zum Beispiel in Berlin, ist, glaube ich, ist da eine geile Stadt. Weil ich kann jetzt hier spazieren gehen. Ich fahre, auch wenn mir das keiner glaubt, seit 30 Jahren, weil ich nie Führerschein gemacht habe, immer mit U-S-Bahn, Busse, Tram und so.
Taxi.
Und man wird angeguckt, dann wird mal gesagt, Tachchen oder so. Und man kommt vielleicht mal ins Gespräch, manchmal auch nicht. Also das ist sehr angenehm. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich bedrängt fühle oder so.
Und dieses Haha, sag doch mal was Lustiges?
Nö, das ist durch.
Es ist durch. Es gab's mal und es ist vorbei.
Weiß ich, machen die Leute nicht bei mir, dass, dass ich jetzt im Supermarkt stehe und dann da mir mein Magerquark hier kaufe und dann einer kommt und sagt, na, hau mal ihn raus, einen dicken Otto.
Nee.
Nö. Da sind wir Berliner wirklich sehr cool. Also das ist ja nicht so interessant. So, ich glaube, in anderen Städten würden dann Trauben entstehen. Vielleicht liegt das auch an mir, dass mich einfach keiner kennt. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist es nicht. Peter Licht hast du mitgebracht. Ihr lieben 68er. Für welche Zeit steht denn das für dich in deinem Leben?
Für 68. Mhm.
Also drei Jahre vor dem Geborenwerden, so dieses
hab
Gefühl.
Hab ich nie miterlebt. Ich habe mich immer gefragt, ob ich das gebraucht hätte oder ob ich das toll gefunden hätte, dass alle so frei sind und alle sich ausprobieren oder ob das so gut ist, wie es war. Wir sind ja so 68er. Unsere Eltern quasi haben das ja alle noch mitgemacht. Hat mich immer interessiert, ob das nur wichtig gewesen wäre in meinem Leben.
Und
meine Kindheit ging los, ich bin 74 geboren, so Anfang der 80er. Da sagen ja alle rückblickend, das war eine total geile Zeit. Mhm. Da war ich 6. 90er war musiktechnisch arm.
Und wie alt warst du, als du das gehört hast, Peter Licht, ihr lieben 68er?
Ne, das ist ja schon jetzt frischer eigentlich, 15 Jahre oder so.
Mhm. Wollte ich nur wissen.
Hast du jetzt
Habe ich auch gefragt, gekriegt? Hast du mir aber eben nicht beantwortet. Spielen wir jetzt, ne?
Ja,
spielen wir jetzt.
Find ich auch lustig.
Radio 1. Hörbar Rust. Live aus dem Haag am Gleisdreieck.
Heute mit Kurt Krömer.
Live aus Den Haag, was?
Aus Den Haag, ja. Heute live aus Den Haag mit dir, Kurt Krömer, und 14.000 Berlinern und Berlinerinnen und Brandenburgern.
Tagchen, Tagchen.
Unsere attraktiven Hörer, die man ja sonst nicht sieht, aber auch Kurt hat eben gerade gesagt.
Nette Leute. Also
so.
Das ist jetzt eine Schleimnummer natürlich, aber ich würde jetzt hier nicht gerne sitzen bei irgendwie Privatradio oder so, weißt du, mit denen vom Frühstücksfernsehen oder so. Radio, meine ich.
Alles klar. Die letzte halbe Stunde der Hörbar.
Was ich gemerkt habe, wenn ich Komplimente gebe, dann ist immer das versagt immer.
Nee, gar nicht. Wir haben einfach.
Mach ich nicht mehr. Hier wöhne ich mir ab.
Ich weiß nicht, kennen Sie das, wenn Sie mit Leuten reden und man hat immer das Gefühl, dann ist er noch gar nicht fertig. Also. Die letzte halbe Stunde beginnt mit einem Song von mir.
Von dir? Nee,
Elvis,
was?
Elvis Presley, King Creole. Kurt Krömer hat hier gerade eine neue Sendungsidee geboren. Also zumindest erzählst du ja den ganzen Frauen, die sich hier mit dir fotografieren lassen wollen, irgendwas von Casting. Ich höre es immer nur so.
Party, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Frühstücksradio Radio 2. So.
Und weiter geht's mit Rihanna. Lauter, lauter, schneller, sofort was dazu sagen. So, das ist es, was man morgens hört, wenn man nicht Radio 1 hört.
Was soll das jetzt?
Käffchen
ist
so bist du.
Käffchen mit Kuchen.
Nach unten treten.
Kaffee und das ist, wir sind alt geworden.
Hast du, wieso wir? Also wieso wir?
Das ist ein Zeichen, es ist jetzt 15.34 Uhr.
Da hab ich hier Kuchen stehen, hab ich hier Kaffee stehen, du.
So, meine lieben Freunde, wir gehen gleich noch alle Enten füttern da drüben. Ist das krass. Und jetzt reden wir noch über kaputte Knie bestimmt gleich, wa? Jetzt geben wir noch so Gesundheitstipps.
Das liegt ja auch ein bisschen mit an dir. Wenn du mich nur häufig genug und schnell genug unterbrichst, dann werden
krank,
wir das nicht
aber
tun.
Nur im Kopf, seit der Geburt.
Du bist ja kein Schauspieler, du bist ja irgendwie schlechter Darsteller oder wie hast du es genannt?
Moment. Komischer Darsteller, nicht schlechter Schauspieler. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Stimmt. Stimmt, ich habe dich in Conny 1 bis 2 gesehen. Conny und die wilden Pferde.
Und die wilden Pferde, genau.
Gut, aber da war der Empfang sehr schlecht, weil meine Mitbewohnerin da hinten dieses Kabel rausgezogen hatte. Aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Die Kinder lieben nicht.
Du hast selbst 3 Kinder. Er spricht über nichts Privates, das ist total klar. Er sagt nicht, wo er wohnt und wie er lebt.
Wenn du gesagt hast, ist das doch scheiße. Ich spreche wirklich nicht über meine Familie.
Machen wir auch weil, nicht. Müssen wir ja nicht.
Ich muss ja auch noch ein paar Sachen nehmen, die privat bleiben. Ich habe immer nicht das Gefühl, dass die Leute, die jetzt bei mir ist, geil mit den Kuchen jetzt fressen im Radio.
Jetzt klingst du alt.
Wer war der Mann überhaupt?
Alt.
Nee, ich habe auch immer nicht das Gefühl, dass die Zuschauer, die jetzt zu mir ins Theater kommen, da großartig interessiert sind, wie das bei mir privat läuft. Das ist eigentlich immer nur Journalisten.
Und diesen Blick, den kannst du dir schenken?
Weiß ich nicht. Die kriegen keine Antwort oder werden verklagt. Weil ich bin nicht der Typ, der jetzt Home-Stories macht oder so eine Scheiße. Ich finde das ganz schlimm, wenn man in Zeiten des Internets, wo sowieso schon alles offen ist, man weiß meine Blutgruppe, meine Schuhgröße, man weiß, was ich für Schlüpper trage, alle. Dass ich mir da denke, man gibt mir doch noch die 2% irgendwie, wo ich zu Hause dann alle verprügeln kann und keiner das mitkriegt. Das sei mir doch gegönnt.
Kennst du deine Blutgruppe?
Weiß ich nicht. Hatte ich in dem Buch auch, in meinem Afghanistan-Buch so ein Ding. Ich weiß es nicht. Habe ich vergessen. Braucht ich? Musste ich zum Arzt?
Stimmt.
Hab ich nicht
bekommen. Ja, genau. Hast du einen Organspendeausweis?
Nee. Weil ich weiß nicht, ob das gut ist für die Leute, die das dann brauchen. Ist ja halt kaputt.
Du kannst ja ankreuzen, dass du keine Organe spenden möchtest.
Also
es ist einfach nur wichtig, dass man ihn hat, damit wenn was passiert, damit die Leute wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Wie ist es so, wenn du nicht sagst, dass du nicht möchtest, dass du trotzdem auseinanderpflücken
willst? Nein, hör mir doch zu. Mensch, was macht denn Kuchen mit dir? Du musst mir zuhören. Du bist jetzt so zuckerig, ne? So aufgeregt.
Zuckerig?
Ja, so ein zuckeriger Comedian. Nein, da kannst du ankreuzen, ja, ich gebe alles.
Ja,
ich gebe nur mein Gehirn. Oder nein.
Meine schauspielerischen Fähigkeiten gebe ich ab.
Darstellerischen Fähigkeiten. Ja. Oder nein, ich möchte nicht spenden. Also, ne, zukünftig.
Habe ich mir ehrlich gesagt jetzt noch keinen Kopf drüber gemacht. Aber es ist natürlich ein Thema.
Es wird
Thema.
Zeit, du bist ja jetzt alt
auch
geworden.
Nicht ins Lächerliche ziehen, aber wie gesagt, meine Organe sind alt und verbraucht.
Dann lass uns mal das nächste Thema nehmen, das wir auch nicht ins Lächerliche ziehen. Nämlich deinen Ausflug nach Afghanistan.
Ja.
Du als Totalverweigerer, als jemand, der 2 Jahre untertauchte, niemand wusste, wo du bist, außer die 12, 2 Schauspieler, Zuschauer in der Scheinbar. Du bist 2 Jahre komplett untergetaucht, damit man dich nicht finden kann und nicht einziehen kann. Du wirst von der Bundeswehr eingeladen, 3 Auftritte in Afghanistan zu absolvieren.
Beendet die Frage?
Es geht noch weiter.
Ich wurde 3-mal angefragt von der Bundeswehr, wo ich dachte, Leute, eigentlich müssten die noch da Listen haben oder so. Ich musste ja auch da zum Kreiswehrersatzamt oder wie das hieß. Ich war damals, das ist über am Mehringhof-Theater gewesen damals, die Totalverweigerer, die mir auch erklärt haben, wie man verweigert. Dass man eben sagt, zum Musterungstermin, meine Oma Erna in Bremen hat 80. Geburtstag, ich komme da nächstes Mal. Dann hat es immer 3 Monate gedauert, dann hat man wieder einen Brief gekriegt, dann hat man geschrieben, Tante Erna in Bremen ist gestorben, ich muss zur Beerdigung. Und so hat sich das halt hingezogen. Und da dachte ich eigentlich, du hast doch denn bestimmt bei der Bundeswehr Akten, also dass die auch wissen, was die sich da reinholen. Und beim 3. Mal habe ich gesagt, du pass mal auf, wenn ihr mich filmen lasst, und zwar alles, was da abgeht in Afghanistan, in eurem Camp, wenn ich das alles filmen darf und auch ausstrahlen darf in meiner Sendung, dann komme ich vorbei. Und da haben sie gesagt, ja, und dann war ich natürlich in den Arsch gekniffen. Dann war ich da und durfte das filmen. Also durfte
ja, ganz so einfach, Moment, wir müssen es ja nicht so schnell zusammenfassen, dann war ich da.
Ist das, wären wir was angegriffen ist das jetzt
oder was? Das, apropos Bundeswehr. Ja, und jetzt stehst du da, jetzt willst du, dass sie kommen. Unsere Ehre wird hier verteidigt, aber ich glaube, das war nur der Anfang eines Gewitters. Ja, ist wieder still.
Spooky.
Du wolltest da filmen.
Leute, gleich gibt's ein Gewitter.
Du wolltest da
alle,
filmen.
Alle, die hier sind, werden sterben.
Das wäre eine Pressemitteilung. 2000 Menschen tot. Kurt Krömer, paff. Das so läuft Werbung.
Tot gelacht.
Weißt du? So, nun stell mal deine Frage, Mäuschen. Hast du vergessen, wa? Gibst du. Komm, ich sehe das doch. Ich bin noch vom Fach.
Das mit dem Kaffee war keine gute Idee.
Da Zucker drin, ich muss aufpassen wegen Diabetes, weißt du? Nicht so viel, ich hab Herzklappenprobleme. Naja, 40 Jahre immer noch gesund, schwimme jeden Tag im Wannsee. So.
Wer war das gerade? Wer war das gerade?
Weiß ich nicht, Bundeswehr hast du gefragt. Ich war bei der Bundeswehr dann. Ich durfte das filmen, habt ihr das auch gemacht?
Wieso wolltest du das denn filmen für deine eigene Show?
Ja, ich wollte das in die Sendung, die Krömer Late Night Show damals mit reinknallen, weil die Frage war irgendwie, also dass man hin durfte, fand ich schon mal gut irgendwie, weil ich dachte, okay, mal gucken, was dann vor Ort abläuft. Die löschen dann bestimmt die Festplatten oder so, habe ich mir gedacht. Und die Grundidee war einfach, in ein Kriegsgebiet zu fahren und zu gucken irgendwie. Also klar war, ich mache mich nicht über die Bundeswehr, über die Soldaten lustig, auch nicht über die Afghanen, aber gucken irgendwie, gibt es da trotzdem in so einer Situation irgendwie Humor? Also lacht man? Mhm. Kann man über Sachen lachen? Und das mündete dann auch in die zweite Reise. Weil so,
lass uns mal kurz bei der ersten bleiben. Du hattest in drei verschiedenen Camps hattest du Auftritte und du hattest auch ein kleines Team um dich rum, deine Leute, mit denen du geflogen bist.
Ja, ja, klar.
So, na, muss Kamera, man ja, kann man ja Ton erzählen. Und, also en Detail ist es tatsächlich nachzulesen in diesem Buch, das schon ein bisschen älter ist. Es ist jetzt keine Buchwerbung, ist jetzt zwei Jahre alt. Kurt Krömer, ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will, zu Besuch in Afghanistan. Du hast also darüber ein Buch geschrieben, dass ich das ungewöhnlich ist, von der Stimmung her, von der Melodie her, weil es ist überhaupt kein Hi-Hi-Ho-Ho-Pointenfeuerwerk, sondern das bist schon du? Das ist nicht humorlos, das Buch?
Das ist ein hartes Thema gewesen, wo ich dachte, da möchte ich mich mal dran abarbeiten und das war schwierig, weil es ist eine andere Welt. Ich bin kein Journalist. Bitte? Scheiße, meine Ex-Frau. Lass doch einmal mich in meinem Leben eine Sache zu Ende führen, Mäuschen. Wo war ich stehen geblieben?
Kein Journalist.
Ja, dass ich kein Journalist bin, dass ich sowas eigentlich gar nicht kann, aber dann Bock hatte, das trotzdem zu machen. Kam dann auch völlig verstört wieder nach Hause. Zwei Tage später war irgendwie Pressekonferenz für die neue Staffel Krömer Late Night Show. Und dann hast du da Journalisten, so eine Hansels da gehabt, die das überhaupt nicht gerafft haben. Also ich war ein bisschen verhuscht gewesen, zwei Tage vorher noch im Kriegsgebiet. Mhm. Und da war dann so die Frage, sie haben ihre Haare ja hoch. Ist das jetzt ein Imagewechsel? Und dann saßt du da und wolltest jetzt auch nicht unfreundlich werden, aber dachte so, du Vollidiot, was soll das jetzt? Mhm. Also frag doch jetzt bitte was anderes. Am nächsten Tag stand in einer Zeitung der große Imagewechsel. Kurt will nicht mehr Krömer sein. Und da habe ich so ein bisschen dran gezweifelt, dass ich so vielleicht doch schon so dermaßen in so einer Schublade mich befinde, dass man sich da langsam befreien sollte. Weil das passt natürlich nicht, Kriegsgebiet, Comedy-Show. Aber das ist immer das, was ich gemacht habe, dass ich mich nie irgendwie einer Gruppe angeschlossen habe und immer den gleichen Scheiß gemacht habe, den die anderen gemacht haben, sondern neue Sachen ausprobiert habe. Und das ging da völlig in die Hose.
Das, was ich, wenn ich es richtig interpretiert habe, ist das, was dir da bei deiner ersten Reise passiert ist, hat deine Erwartungen, ich weiß nicht, ob du Erwartungen hattest, aber zumindest waren es keine, wie du schon sagst, die Bundeswehr hat dich jetzt nicht zensiert, die waren eigentlich ziemlich kooperativ. Es liest sich so, als hättest du dich in der Zeit da tatsächlich auch ganz gut gefühlt und mit guten Leuten Kontakt gehabt. Sodass
naja,
du jetzt
ich war halt, du bist halt eingezäunt, du darfst da nicht raus, ne? Du stehst unter der Sicherheit der Bundeswehr und darfst diese Camp da, diesen Robinson-Club Afghanistan quasi nicht verlassen. Du siehst über die Zäune, die irgendwie 3 Meter hoch sind, nur die Berge. Und das hatte mich dann die Nerv, weil du hast natürlich so ein Stück Deutschland irgendwie in so einem Camp, zwar in einem fremden Land, aber das ist ja nicht Afghanistan gewesen. Wo ich gesagt habe, auch wenn ihr mir das verbietet, ich hier nicht rauskomme, fahre ich jetzt einfach wieder nach Hause und komme dann irgendwann als Privatperson nochmal nach Afghanistan und gucke mir die Leute an, die da auch leben.
Warum? Also warum hat es dich so...
Weil zwei Seiten einfach, dass du... Die Bundeswehr in Afghanistan ist nicht Afghanistan. Die
was
machen
hat dich
da
so hungrig
Ding?
Gemacht? Warum? Also du hättest ja theoretisch schon mal... Hast du vor diesem Auftritt jemals gedacht, du würdest von dir aus nach Afghanistan fliegen, um dir das Land anzugucken?
Davor nicht, nee. Das war wirklich so, das kam mit dieser Anfrage, wo ich dachte, das ist eigentlich so beknackt, dass man Totalverweigerer fragt, ob er zur Bundeswehr kommt, dass ich dachte, das mache ich jetzt. Ich will das sehen. Und irgendwann bin ich hungrig geworden, dass ich die Leute auch kennenlernen wollte, über die wir in der Tagesschau eine Minute 30 mal was hören irgendwie. Und man immer so das Gefühl hat, auch wenn man noch nie da war, das kann da alles nicht stimmen. Also das ist immer sehr einseitig, ne? Du hast immer das Gefühl, in Afghanistan geht alle 2 Minuten irgendwie eine Bombe hoch. Und einfach da zu sein und die Leute kennenzulernen, auch dass die sehr gastfreundschaftlich sind, dass die, wie bei uns zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Bombenwarnung kriegen würden am Alexanderplatz, würden wir alle zu Hause bleiben und würden nicht mehr aus dem Haus gehen. Wenn das U-Bahn-Netz in Afghanistan wäre, würden sie die Ringbahn nehmen. Mhm. Weißt du, also du arrangierst dich damit. Da kommt eine Bombe hoch, alles klar, 3 Kilometer von hier entfernt, laufe ich einfach den Weg. Also du bist so ein bisschen abgestumpft auch, ne? Mhm. Das ist sehr befremdlich. Aber ich war auch nur 5 Tage da, muss ich sagen. Also das war jetzt, ich habe längst nicht alles mitbekommen, was man hätte erfahren können, so. Aber es hat für ein Buch gereicht, wo ich dachte, ich als Kurt Krömer, der jetzt keine journalistischen Fähigkeiten hat, wetze sich mal an dem Thema ab und versuche mal ein Buch daraus zu machen.
Farhad Daria hast du mitgebracht.
Genau, das war vorhin die Verwechslung.
Genau. Hala Yahu, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Was ist das für ein Künstler?
Das, wie ich habe es vorhin, wie gesagt, verwechselt. Das ist so der, wenn er noch leben würde, der Michael Jackson Afghanistans. Also der wirklich, und das hat auch, also das ist anders. Wenn du in Afghanistan irgendwie, wenn du hier irgendwie Fan von jemand bist, dann bist du vielleicht euphorisch, aber da drehen die durch. Also wenn der durch Afghanistan läuft, dann fangen die Leute an zu weinen. Also da sind die Straßen verstopft, wenn der irgendwo spielt. Und der hat bei einem Konzert, da war ich leider nicht mit dabei, hat der vor Afghanen gespielt und zeitgleich auch vor den Talibans. Wo beim Einlass klar war, pass mal auf, ihr könnt hier alle reingehen, ihr könnt alle dieses Konzert euch anhören und angucken, aber ihr hört euch das nur an, ihr baut hier keine Scheiße. Das war die Ansage beim Einlass. Und da waren Afghanen, Talibans waren mit dabei, haben sich dieses Konzert angehört und alle haben gejubelt. Also das ist so, das ist schwierig zu erklären, was der Mann mit seinen Songs in Afghanistan, was der da macht, also was da abgeht.
Wir hören jetzt also...
Mit ihr habe ich immer in Verbindung, das Lied war das Lied, ich habe da auch so einen Trailer rausgemacht, und das steht immer für die Zeit in Afghanistan, wo ich sage, die Zeit in Afghanistan mit den Leuten, das war die bessere Reise, dass du mehr erfahren irgendwie, was so ein Krieg eigentlich auch ist.
Hala Yahu. Radio 1, die Hörbar Rust, wir sind in den letzten Zügen sozusagen. Die Ablöse steht schon vor der Tür und scharrt mit den Hufen, aber noch ist Kurt Krömer hier, hast dich verschluckt gerade.
Ich habe einen Herzinfarkt, aber geht wieder.
Ist das vom Rauchen oder vom Schlucken gewesen?
Von beiden. Organe.
Die Organe, ach so. Du willst jetzt demonstrieren, dass deine Organe, nochmal unterstreichen, deine Organe.
Richtig.
Ne? Nicht spenden, will keiner. Über Schubladen hast du gerade gesprochen und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht vorkommen, dass man dich anfragt, um über das Thema Syrien oder Flüchtlinge eine Stellung zu beziehen.
Natürlich, selbstverständlich. Also es ist eine Sache, die mir voll auf den Sack geht, die mich auch also traurig macht, die mich sehr beschäftigt. Und ich weiß, ich bin Komiker und habe da... jetzt nicht so, bin da nicht jetzt feinfühlig, aber mich macht's traurig, weil also ich war in Afghanistan, ich war davor schon 1000 Mal irgendwie im Ausland, ich kenne Menschen, wie sie leben irgendwie, jetzt da auch im Kriegsgebiet zum Beispiel, und wenn da jemand herkommt nach Deutschland, irgendwie dem zu sagen, du passt hier nicht her, ist das scheiße, dann ist das gequirlter Dünnschiss, der da verbreitet wird. In einem Land wie Deutschland, wo wir 3 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben für Tierfutter zum Beispiel, weißt du, ich habe letztens irgendwie, ist ja so, wo wir dann irgendwie das Schäber kaufen, oben noch Petersilie drauf machen, ist man dann anscheinend zu sehr beschäftigt damit. Ich habe letztens einen Film, den gibt es wirklich bei YouTube irgendwie, Fernsehen Hamburg oder so, da ist eine Ratte, wollte durch einen Kanal durchkriechen, ist hängen geblieben, dann kam die Feuerwehr, hat sich das eine Stunde angeguckt, kam irgendwie wieder mit Kettenöl, hat die untenrum eingeschmiert und die dann durchgedrückt. Und das ist dann, dafür ist dann Platz da und Zeit und Geld. Und mich kotzt an. Und ich krieg Angst. Also ich krieg Angst. Weil da auch, ich habe mir so einen Pegida-Spruch angehört von so einer Troller, die dann irgendwie gesagt hat, na, ich habe keine Lust, irgendwie Weihnachten in einer Moschee zu feiern. Also wo man auch merkt, es ist so Dummheit, ja. Man kann ja politisch kann man diskutieren. Da kann man sagen, du hast den Standpunkt, ich habe den. Aber da gibt's keinen Standpunkt. Das ist schwierig. Da bin ich auch am Suchen noch. dass ich das auch im nächsten Programm sicherlich einfließen lasse, dass ich einen Weg für mich finde, weil der Dümmste wäre jetzt, dass man sagt, die hören alle erschossen, weißt du, das ist Blödsinn. Und auch, dass man vielleicht mal darauf hinweist, dass viele Leute noch denken, Nazis haben irgendwie Glatzen, Springerstiefel und laufen immer mit einer Keule rum, sondern dass mein Arzt, mein Rechtsanwalt genauso ein rechtes Arschloch sein kann. Also wie fest sich das schon reingefressen hat in die Gesellschaft, macht mich traurig und auch wütend. Also es ist traurig, dass ich als Künstler, der in Varietés gespielt habe, mit Migranten, mit Lesben, mit Schwulen, dass so jemand Weg eigentlich sich heutzutage hinstellen muss. Weil ich habe das nicht. Ich fahre ins Ausland irgendwie und kann mit den Leuten gut reden. Mhm. Ich bin in Neukölln geboren, hatte nie Stress da. Also ich bin dafür, mach die Tore auf, lass die rein. Bitte?
Wir brauchen einen Arzt. Könnte jemand einen Arzt? Okay, hier Hitze, weiß ich nicht. Okay. Wird organisiert.
Wir sagen Bescheid.
Alles da. Okay, also wenn wir hier einen Arzt haben, ganz kurz, bevor hier der Rettungsdienst sich durch die Menge bahnt. Habt ihr? Okay, alles da. Ja, trotzdem, inhaltlich können wir jetzt ja gar keinen Bogen spannen. Wenn ich die Leute jetzt aufrufe, herzukommen, dann sagen die, da brauchen die einen Arzt, da kippen Leute
um. Ist in Ordnung, ja.
Okay, gut.
Vielleicht mal Wasser oder so.
So, genau, wir machen jetzt hier so eine Wasserkette. Das können wir mal machen, ne? Dass wir die mal nach hinten reichen. Warte mal.
Alles da, gut.
Alles da. So, dann war das jetzt ein Break. Zeitlich
das
auch, müssen wir auch.
Das Ende
wir müssen jetzt auch, na fast. Du
das
hast jetzt noch.
Das Schöne an live, ja.
Ist alles okay? Okay, wir kriegen hier ein Okay-Zeichen, der Daumen geht hoch. Gut, was du gesagt hast. Und jetzt musst du aber echt noch einen Bogen zu Samantha Fox. Du wolltest Samantha Fox.
Jetzt noch
Fox.
Einen Bogen zu Samantha Fox, ey, geil. Heute, ja. Ich krieg echt mit der Herzklappe.
Der perfekte Tag.
Gut, rechten Schweine haben wir abgehandelt. Da vorne ist, lebt der noch, oder? Ist noch
ach,
in
also
Ordnung,
jetzt
ja?
wieder.
Naja, man muss da fragen
lebt
jetzt.
Lebt der, woher willst du wissen,
dass
es ein Mann
war? Jetzt gerade. Sie lacht jetzt gerade, ihm wird geholfen. Und ich hoffe, dass
noch?
Jetzt nicht andere Leute noch umkippen, wenn jetzt Samantha Fox kommt.
Ah, so. Meinst du das? Alles
gut,
klar.
Ich gehe jetzt dann los, dass ich dann morgen hier aus dem Park rausfinde. Ich bedanke mich, dass Sie kommen konnten, Frau Rust. War schön gewesen. Einige Fragen habe ich ein bisschen durcheinander gebracht, aber.
Es war mir eine Freude. Schön, dass Sie und dass ihr alle gekommen seid. Und es geht ja jetzt hier noch weiter. Ihr pfeift und freut euch ja auch alle schon und stampft, siehst du? Vorfreude. Und wenn Sie kommen möchten, gerne. Wir haben auf jeden Fall noch eine. Wie viele Sendungen haben wir noch von hier? Ich habe mich jetzt gar nicht informiert. Nur noch die eine jetzt, die kommt. Sanft und sorgfältig. Kommen Sie her. Noch zwei Sendungen haben wir. Also auch danach noch. Es tut
alle
mir
heute.
Leid. Ich habe mich nicht vorbereitet. Peinlich, peinlich. Also, danke.
So, da
Kurt,
kommt jetzt der Rettungsdienst für die Hörer zu Hause. Einer hat drei Weizenbier in der Hand. Das wird auch gefährlich.
Ja.
Vielleicht stellst du dich gleich dazu, mein Freund.
So. Musik. Ab.
Unser Song, Touch Me. Dankeschön.